Powering Tomorrow, der Podcast vom Verbund X.
Das Wort Tradition hat ja was Brandgefährliches, nämlich eine Idee, dass es so bleiben muss, wie es derzeit ist. Wir versuchen, vielleicht so mit Augenzwinkern und Schmunzeln, das älteste Startup der Welt zu sein. Also wir haben ein Sacher-Erfolgsdreieck. Das besteht aus begeisterten Gästen, den besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nachhaltigen finanziellen Erfolg.
Herzlich willkommen bei Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X. Gemeinsam mit hochkarätigen Gästen beleuchten wir die Energiezukunft Europas. Wir sprechen über Innovationen, Technologien und Initiativen, die unsere Energiewelt von morgen schon heute gestalten. Wie schaffen wir eine klimaneutrale Energiezukunft? Wie können wir die Innovationslücke in Europa schließen? Das sind die Themen, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Mein Name ist Franz Zöchbauer. Ich bin Geschäftsführer vom Verbund X, der Innovations- und Venture-Einheit von Verbund, dem führenden Energieunternehmen Österreichs. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X. In unserer dritten Staffel stellen wir die Menschen hinter Innovationen in den Mittelpunkt. Gründer, Gründerinnen, Unternehmer, Entscheider. Menschen, die zeigen, wie Wandel in der Praxis gelingt. Heute schauen wir bewusst auf eine andere Art von Innovationsgeschichte. Denn Innovation entsteht nicht nur in Garagen, Startups oder Tech-Unternehmen. Manchmal entsteht sie auch in Unternehmen, die seit Generationen erfolgreich sind und deren größte Herausforderung vielleicht gerade darin liegt, sich ständig neu zu erfinden, ohne ihre Identität zu verlieren. Unser heutiger Gast führt eine der bekanntesten Marken Österreichs. Das Hotel Sacher steht bereits seit beinahe 150 Jahren für Gastfreundschaft, Qualität und Tradition. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren konsequent weiterentwickelt. Mit neuen Geschäftsmodellen, Digitalisierung und einer starken Unternehmenskultur mit einem klaren Blick in die Zukunft. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit Matthias Winkler, CEO der Sacher Gruppe. Lieber Matthias, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Matthias, bevor wir über Innovationsstrategie und Zukunft sprechen, wenn ein Gast heute zum ersten Mal das Hotel Sacher in Wien betritt, was soll er in den ersten 30 Sekunden spüren, wenn er eintritt in euer Haus?
Er soll spüren, dass wir lange auf ihn gewartet haben und er jetzt ganz, ganz herzlich willkommen ist und ein echtes Stück Wien betreten hat.
Das kann ich bestätigen. Ja. Also wenn ich internationale Gäste habe und ihnen etwas Besonderes zeigen möchte am Abschluss eines Tages, dann bringe ich sie meistens auch in Sache und sie sind immer ergriffen auch von der Atmosphäre, die man dort spürt. Aber diese besondere Atmosphäre, die wir jetzt auch beschrieben haben, ist wahrscheinlich etwas, das man nicht im Strategiepapier festhalten kann, sondern das gelebt wird. Mich würde jetzt am Anfang auch interessieren, wie war dein Weg an die Spitze dieses traditionsreichen Hauses Sacher? Insbesondere deshalb auch, weil du hast vor dem Eintritt in Sacher auch eine sehr spannende, vielfältige Karriere gehabt. Was reizt dich jetzt auch daran, so ein Haus mit so großer Geschichte zu führen und zu leiten?
Also der Eintritt hier war mal alles andere als geplant und alles andere als ein Jugendtraum, sondern mein erster Berufswunsch war eigentlich Fußballer, der meinen Vater eher zur Verzweiflung und meine Mutter sofort zur Tat schreiten hat lassen und sie hat mich zum ersten Fußballtraining geschickt und dann war klar, Fußballer wird das keiner. Und so hat meine berufliche Laufbahn letztlich nie eine Job Description als Ziel gehabt, sondern war getrieben von der Hauptmotor, würde ich sagen, Neugier. Mich interessieren, haben immer und interessieren bis heute sehr viele Dinge. Und so hat es mich einmal als studentischen Nebenjob verschlagen ins Home Order Television, hieß das damals. Also der studentische Nebenjob, um ein Studium zu verdienen, war am Telefon Hundehandschuhe, Fitnessgeräte, Küchengeräte etc. zu verkaufen. Gleichzeitig aber auch große Partys zu veranstalten in der Eventbranche. Beides nicht sehr förderlich für den Studienerfolg, aber glaube ich ein gutes Learning fürs spätere Leben. Und von dort ging es dann weiter letztlich zu McDonald's, von einem Franchise-Nehmer zu der Frage, ob ich mir vorstellen kann, ein Trainee-Programm zu machen, das im Wesentlichen aus einer Zeit im Restaurant bestand. Unglaublich viel gelernt, gemeinsam mit einem Franchise-Nehmer ein Lokal aufgesperrt, aber Pommes gemacht, WCs geputzt. Also alles, was so dazugehört und das über 1,5 Jahre und von dort dann in die sogenannte Servicezentrale. Das war auch schon mal mein erstes großes Learning. Also da spricht man nicht von einem Headquarter, sondern letztlich, wir sind für die Franchise-Nehmer draußen da. Und dort bin ich in die Marketingabteilung gekommen und habe halt, glaube ich, alles, was man so über Marke lernen kann, gemeinsam mit der operativen Erfahrung davor, hat mich zu meinem nächsten Job ins Finanzministerium gebracht. Dort war ich 7 Jahre Pressesprecher und Kabinettschef von Bundesminister Grasser und habe in der Politik weitergelernt, was ich in der Hochschülerschaft während des Studiums schon in Grundzügen versucht habe zu verstehen, wie funktioniert unsere Republik. Wenn man was will, wie kriegt man es? Wenn man was nicht will, wie verhindert man es? Und daraus wurde dann wieder ein bisschen Selbstständigkeit, bis ich schließlich zu bwin gekommen bin, ein börsennotiertes Gaming- und Wettunternehmen in einer spannenden Zeit, als es in Europa so eine Mischung zwischen verboten, aber doch nicht ganz und auch der Herausforderung von Responsible Gaming gab und von dort wieder in die Selbstständigkeit. Und dann kam irgendwann einmal schließlich die Frage, wer soll das Familienunternehmen nach meiner Schwiegermutter weiterführen? Und hier sitze ich in einem kleinen Sacherbüro, das gar nicht so schmuck ist wie die Zimmer.
Das hast du anscheinend mitgenommen sozusagen von McDonald's, sozusagen quasi die Firmenzentrale, sozusagen genau serviceorientiert. Genau. Und so jetzt auch so die Situation.
Ja, und ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich überhaupt noch ein Büro brauche oder ob ich nicht mit Laptop und flexibel im Unternehmen unterwegs bin. Aber ist schon gescheit, auch einen Platz zu haben, wo man hin und wieder auch Ruhe findet.
Jetzt hast du viele verschiedene Stationen auf deinem Karriereweg gehabt. Wenn du jetzt zurückblickst, welcher Schritt war eigentlich aus damaliger Situation sagen, jeweils sagen, der mutigste? Gibt es einen, wo du sagst, sagen, das ist dann meistens so Mut erfordert, sagen, diesen Schritt danach zu gehen?
Ich habe ehrlicherweise sehr stark auf mein Bauchgefühl und sehr wenig strategischen Grundfokus gehabt, sondern wie eingangs schon erwähnt, hat mich die Neugier getrieben. Das wird mich interessieren, das schaue ich mir an. Ich wusste, und solange man nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, gibt's wenig One-Way-Decisions. Also du kannst ja aus allem wieder raus und du kannst dir es noch einmal überlegen. Deshalb, glaube ich, war der mutigste Schritt, Kinder zu kriegen und nicht einen Job zu starten.
Du hast jetzt viel auch von Neugier gesprochen. Ja. Wenn man von außen auf das Hotel Sacher, die Sacher-Gruppe schaut, dann denkt man wahrscheinlich am ersten Blick auf Tradition, ja, auf Historie. Gleichzeitig, wenn wir sprechen, so sprichst du immer sehr oft über Innovation, dass es so sehr zentral ist. Warum ist eigentlich aus deiner Sicht Innovation für ein Unternehmen wie die Sacher-Gruppe so zentral in Zeiten wie diesen?
Naja, das Wort Tradition hat ja was brandgefährliches, nämlich eine Idee, dass es so bleiben muss, wie es derzeit ist. Und mit der Frage habe ich mich natürlich sehr intensiv auseinandergesetzt, wie ich ins Unternehmen gekommen bin, weil da sehr viel immer vom Traditionsunternehmen gesprochen wurde und Freunde, die dann gehört haben, hey, du machst jetzt einen Job, aber was ist denn da zu tun? Die Sache rennt eh von alleine. Und die beiden Dinge haben mich immer sehr gestört, weil wir auf der einen Seite nicht ganz ohne Grund das einzige 5-Sterne-Haus in Wien sind, das noch einer Familie gehört und von ihr geführt wird. Und auf der anderen Seite diese Tradition ja nie bestand aus Plüsch und Marmor und Eichenboden, sondern Tradition hat bei uns eher unternehmerischer Mut, Leistungsbereitschaft, auch der Mut zur Veränderung. Und so ist Sacher quasi aus einer Schokoladentorte heute ein doch großes touristisches österreichisches Unternehmen geworden und die Torte vielleicht das bekannteste Dessert der Welt. Und wir versuchen vielleicht so mit Augenzwinkern und Schmunzeln das älteste Startup der Welt zu sein, sprich Respekt für die Vergangenheit, woher wir kommen, aber gleichzeitig auch Bekenntnis zu Begeisterung zu einer Zukunft, die wir alleine aus der Vergangenheit nicht ableiten können.
Ich meine, der Vergleich mit dem Startup ist sehr spannend, weil viele große Traditionsunternehmen tun sich ja schwer, Neues zuzulassen, also Innovation zuzulassen, wirken zu lassen. Wie schaffst du das? Wie schafft sie das im Hotel Zacher?
Ich glaube, dass es sehr stark mit Führung und Beispiel zu tun hat. Also ich werde heuer 57, sich der technologischen Entwicklung, die uns im Alltag begleitet, nicht zu verschließen, sondern TikTok selbstverständlich mal zu probieren und zu versuchen, dort mitzukommen. Also Social Media als Teil des persönlichen Lebens und damit auch zu zeigen, dass man mit der Zeit gehen will, um nicht mit der Zeit zu gehen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaube ich auch, diese nächste Generation durchaus mal ranzulassen und zu sagen, da habt ihr vielleicht auch einen abgeschlossenen Bereich und jetzt probiert mal mit klaren Zielvorgaben, nicht Selbstzweck, sondern wo können wir KI zum Beispiel nützen, um für das Unternehmen einen Vorteil herauszunehmen. Aber zurück zu deiner Frage, es ist, glaube ich, vor allem Mut, Neugier in der Kultur zu verankern, inklusive Fehlerkultur. Und auf der anderen Seite die Führungskräfte auch so auszuwählen, dass sie kompatibel mit Innovation sind und nicht Verwalter oder Verwalterinnen, die sich der Innovation sogar verweigern.
Mit Perspektive der Kunden eurer Gäste, wenn du jetzt zurückschaust um die letzten 10 Jahre, wie haben sich da die Erwartungen der Gäste auch verändert an ein Haus wie eures? Gibt es da Tendenzen, Sorgen, Entwicklungen, die man klar zeigen kann?
Ich glaube, es ist so ziemlich alles anders geworden. Es ist von der persönlichen Erwartungshaltung, also Gäste, die bei uns aus über 100 Nationen kommen und zu 92% nicht aus Österreich sind, gibt es die klare Erwartungshaltung, dass das jetzt nicht irgendein Aufenthalt in irgendeinem Hotel ist, wo es um Schlafen, Essen, Trinken, Wohnen geht, sondern es gibt die Erwartungshaltung des Erlebnisses und zwar nicht irgendeines standardisierten, sondern des höchstpersönlichen. Das heißt, wir müssen allen unseren Gästen individuell, persönlich begegnen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, auch wenn es in der öffentlichen Diskussion vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gekommen ist, ist es so ein bisschen Luxus ohne schlechtes Gewissen. Also das Thema Nachhaltigkeit ist da mit der Einschränkung, es darf den Komfort des Einzelnen nicht einschränken, aber es ist schon nicht egal, ob welchen Strom du hast, woher deine Lebensmittel sind, wie du mit deinen Mitarbeitenden umgehst und so weiter und so fort. Also das ist definitiv ein großer Punkt und ist mehr als Commodity. Also das wird auch zum Unterscheidungsmerkmal zusehends, auch mit einer nächsten Generation. Alt und neu immer gleich geblieben ist die Qualitätserwartung, also die höchste Qualität ist unser Mindestmaß. Und zum Schluss geht es wahrscheinlich um ein authentisches, regionales, lokales Bewusstsein. Also niemand will mehr als quasi als Tourist nach Wien oder nach Salzburg kommen, sondern möchte Einheimischer, wenn man das so sagen will, oder Einheimische auf Zeit sein, also so ein bisschen Wienerin für die nächsten 5 Tage. Das ist die Erwartungshaltung und das müssen wir liefern und je besser wir das können, desto erfolgreicher werden wir sein.
Und gibt es Beispiele, die du sagen kannst, wo Gäste im Sacher wirklich Innovation erleben, die ihr in den letzten Jahren eingeführt habt, und wo es spürbar ist, sozusagen, da gibt es sozusagen Neues bei euch?
Also ein Projekt, das die Gäste nicht spüren, aber wir schon full up and running sind, war ein sprachgesteuertes Zimmer, das haben wir einfach einmal gebaut, um zu wissen, welche Schnittstellen ergibt diese Technologie für zukünftige Umbauten in den Zimmern. Weil diese in einem historischen Gebäude nachzurüsten immer sehr komplex ist. Und deshalb haben wir mal ein sprachgesteuertes Zimmer gebaut und haben geschaut, was heißt das für die Schnittstelle Lüftung, für Klima, für Fernseher, für Vorhänge und so weiter. Es war sehr spannend. Wir haben es dann wieder quasi vom Netz genommen. Also das Zimmer gibt's, aber die Sprachsteuerung ist nicht aktiv, weil letztlich die Sprachsoftware noch nicht ausgereift genug war und statt des Programmwechsels vielleicht sich die Vorhänge zugezogen haben. Das ist quasi eine Form von Technologie. Die andere war, Ja, du kannst dein Zimmer, wie die Kaiserin Sissi damals noch mit dem Zimmerschlüssel aufsperren, oder du nimmst deinen Chip, den du bei uns an der Rezeption kriegst, oder auch mit NFC-Technologie dein Smartphone. Und die Kunst ist nicht das eine oder das andere, sondern letztlich alle diese Technologien miteinander oder diese Möglichkeiten für den Gast zu vereinen. Das ist oft sehr komplex, wenn ein Türschloss quasi drei verschiedene Technologien können muss. Dort spürt ein Gast und kann es letztlich frei entscheiden, aber auch mit einem Chatbot, den er im Sacher verwenden kann und vielleicht damit seine höchstpersönlich empfundene Sprachbarriere, weil er vielleicht nicht gut genug Englisch spricht und seine Sprache bei uns nicht gesprochen wird, überwinden kann und chatten kann in seiner Muttersprache. Das sind so Dinge, die man wahrscheinlich auf den ersten Blick im Sacher nicht vermuten würde. Auch da ein Beispiel, wir hatten einen Voice-Pod, den muss man wieder vom Netz nehmen, weil die Qualität nicht unseren Erwartungen entsprochen hat, aber den suchen wir weiter.
Wenn wir jetzt auf die Entwicklung dieser eurer Branche sozusagen schauen, und das jetzt einige sehr spannende Beispiele genannt, wie ihr euch verändert, wie ihr auch Dinge verprobt, eigentlich klassisches Innovationsbusiness, verproben, genau, dann umsetzen oder nicht umsetzen, je nachdem, ob die Technologie reif ist. Verändert sich eure Branche eigentlich mehr über veränderte Kundennachfrage oder über neue Wettbewerber, die am Markt kommen? Wo gibt es da mehr Veränderungsdruck?
Ich glaube, dass der Veränderungsdruck tendenziell stärker von den Kundinnen und Kunden, von unseren Gästen kommt, die zu Hause oder im Arbeitsumfeld mit einer Technologie oder mit einem Benefit sich auseinandersetzen, den sie dann logischerweise auf der Reise auch erwarten. Und da kommt natürlich, da ist die Schlüsselfrage, kannst du als familiengeführtes und in einem Familieneigentum sein Hotel, kannst du da mit diesen technologischen Fortschritten, zum Beispiel mit dem Erwähnt, der nicht in Wien ist, mit Four Seasons mithalten, die halt schneller mal auch eine App, die wir auf 3 Hotels ausrollen, die aber gleich viel kostet, wie wenn du es auf 150 Hotels ausrollst. Also diese Frage des technologischen Wandels, wie schnell müssen wir da wirklich sein? Müssen wir da First Mover sein? Sind wir Early Adapter? Wo reihen wir uns da ein? Und da haben wir halt für uns das Credo, weil wir Kundenzentrierung als so ein wesentliches Element sehen. Ja, wir nehmen auch die Disadvantages des First Movers und versuchen, die ersten bei Entwicklungen zu sein, die, wie gesagt, und das war ja deine Frage, vermehrt von unseren Gästen kommt.
Okay, sehr spannend, auch dieses Bekenntnis, First Mover zu sein. Ich habe mir jetzt gedacht, ich stelle noch die Frage, was wäre, wenn ein neues Startup, das Sacher-Startup, gegen euch antreten würde? Aber deinen Rückmeldungen entnehme ich, ihr probiert es selbst laufend aus, ne? Um zu schauen, wo kann ich wirklich immer auch Erster in meiner Branche sein, um Neues auszuprobieren.
Das heißt, ja, und damit geht einher, dass wir uns mit der eigenen Branche relativ wenig auseinandersetzen. Weil wenn du dir die großen Innovationen in unserem Geschäft anschaust, dann war das Airbnb, das kam einmal nicht aus der Hotellerie. Ja? Dann war das Booking.com und die Buchungsplattformen, die kamen auch nicht aus der Hotellerie. Das heißt, echte Innovation, glaube ich, entsteht sehr selten aus den operativen Betrieben heraus, sondern viel stärker von geschäftstüchtigen Marktbeobachtern, wo wir dann einiges lernen. Wir haben zum Beispiel bei Airbnb und sozusagen Klassiker in der Hotellerie, das ist also ein böser Mitbewerb und der hat viel bessere Rahmenbedingungen und muss sich an weniger Regeln halten und deshalb gehört es verboten etc. Unser Zugang war ein ganz anderer. Wir haben 2-3 Suiten von uns bei Airbnb angemeldet und haben alleine aus dem Bewerbungsprozess die Fragen, die sie uns gestellt haben für den Registrierungsprozess, das sind Fragen, die wir uns selber überhaupt nie gestellt haben. Und ich gebe ein konkretes Beispiel. Früher war die Kategorisierung von Zimmern in Wahrheit immer nach Quadratmetern und Zahl der Räume. Wir haben auch von Airbnb gelernt, dass der Ausblick aus einem Zimmer, also wohin schaue ich, schaue ich auf die Staatsoper, schaue ich auf die Albertina oder eben auch, sind die speziell ruhigen Zimmern in einem Innenhof, mindestens genauso wichtig ist, als ob das Zimmer 42 oder 45 Quadratmeter hat. Was ich versuchen will damit zu sagen, wir nähern uns diesen scheinbar auch Disruptoren unseres Geschäfts immer mit Neugier, mit offenen Augen, beobachten das sehr sorgfältig, probieren es aus und dann schauen wir, können wir etwas übersetzen. Nicht immer und nicht alles, aber ein paar Punkte sind schon dabei. Und wir haben letztlich auf Basis dieses Registrierungsprozesses gelernt, dass der Ausblick, den wir bisher nicht so im Fokus hatten, entscheidend ist und unsere Zimmerkategorien verändert und verdienen dadurch mehr Geld.
Sehr spannend. Und ich sehe da auch einige Parallelen zur Energiewirtschaft. Bei uns kommen auch die Disruptoren von außen, nicht aus der bestehenden Branche. Und deine Aussage sozusagen der Kundenfokussierung und nicht der Fokussierung, was macht der Wettbewerb, ist, glaube ich, genannt zentral. Wir hatten unlängst ein Gespräch mit dem Gründer und CEO von Octopus Energy in Großbritannien. Und da war auch die komplette Kundenzentriertheit einfach der Erfolg, dass er sein Startup innerhalb von 10 Jahren zum führenden Energieunternehmen in UK gebracht hat. Also insofern Parallelen zwischen der Hotellerie und der Energiewirtschaft. Und der Kölner Professor Betzüge hat mir vor 10, 15 Jahren einmal gesagt, er vergleicht gerne Investitionen in die Hotellerie mit Investitionen in die Kraftwerksinfrastruktur. Ja, weil die Investition ist sehr kapitalintensiv und steht dann eigentlich nicht und muss dann gut bewirtschaftet werden. Aber Innovation ist ja nicht nur das Thema Wachstum und neue Ideen, spannende Projekte. Oft zeigt sich ja auch das Thema Führung in schwierigen Momenten, ja, in Momenten sozusagen, die vor großen Herausforderungen, wo wir gestellt werden. Und da gab es ja einige in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und wenn du zurückdenkst an die Covid-Pandemie, dass er gerade so auch alle Branchen, aber sicherlich auch die Hotellerie besonders getroffen hat, dann gab es da einen Moment, in dem dir auch klar wurde, wie radikal ihr betroffen seid von dieser Pandemie?
Ja, weil du bei den Bildern aus Bergamo, die wir alle gesehen haben, da ist klar geworden, dass das ein globales Thema sein wird. Und es waren wirklich wenige Stunden später, wo wir physisch die Hotels zugesperrt haben. Und das war schon ein Moment, wo du insbesondere als Familienbetrieb, ich schaue den Eigentümern bei jedem Abendessen in die Augen, ja, und sehe sie nicht erst in einer Jahreshauptversammlung in einmal im Jahr. Da war schon die Verantwortung gepaart mit der echten Krise auf unbestimmte Zeit. Eine große, auch emotionale und natürlich auch finanzielle Belastung. Und ich würde mal sagen, dass das, wir hätten das schon ein paar Monate ausgehalten, aber die staatliche Unterstützung, die heute so heftig kritisiert war, war im damaligen Zeitpunkt sowohl ein finanzielles Signal als auch ein Signal, wir kommen da gemeinsam irgendwie durch. Aber das war auch in meinem Leben, ich bin Jahrgang 1969, bis zum Jahr 2020 ging es eigentlich immer bergauf. Das heißt, ein Wirtschaftswachstum von 3-5% war selbstverständlich und irgendwie die Unterkante. Und plötzlich konnten wir 95% unserer Umsätze erst gar nicht machen. Gleichzeitig schaust du 800 Mitarbeitenden und deren Familien in die Gesichter und sagst, wir tragen hier nicht die volle, aber zumindest teilweise auch eine Verantwortung. Also das war schon eine Gemengenlage, die für ein Familienunternehmen, wo jeder jeden kennt, auch wenn wir 800 sind in Summe, das war schon eine besondere und wahrscheinlich so die größte berufliche Herausforderung.
Ja, was hat die Organisation am meisten gefordert bei euch? Und ergänzend noch?
Naja, nicht in die Depression zu verfallen und nicht in diese, wir können uns vielleicht noch erinnern an die Wutwirte und jene, die da auch öffentlich sehr laut aufgetreten sind und furchtbar geschimpft haben. Für uns war es viel eher die Frage, wie kommen wir aus dieser Depression und der Aussichtslosigkeit hinein in eine nach vorwärts gewandte Aktivität? Und so haben wir 48 Stunden, nachdem wir unsere Hotels zugesperrt haben, 10 Themen, die wir nicht mehr machen wollen, 10 Themen, die wir neu machen wollen Und das bis zu einem virtuellen Eröffnungsdatum. Ich kann mich erinnern, wir haben damals den 1. Juli festgelegt. Also wir haben wirklich unsere Fantasie spielen lassen und haben gesagt, irgendwann werden wir wieder aufsperren. Und bis dahin nehmen wir uns jetzt große Dinge vor, zu denen wir im Alltag und im operativen täglichen Irrsinn nicht kommen. Und dann waren wir total gestresst, dass wir vor dem 1. Juli aufsperren konnten. Und haben aber viele Dinge umgesetzt, Kleinigkeiten, aber auch Großigkeiten. Aber das eigentliche Thema dahinter war, und das war die Herausforderung, im Unternehmen eine Kultur des wir wollen, wir können, wir richten uns nach vorwärts zu erhalten und vielleicht sogar noch stärker zu implementieren. Und nicht, wir haben zu, der Staat zahlt unsere Löhne und es macht alles keinen Sinn mehr, diese Form von Depression aufkommen zu lassen. Das war wahrscheinlich, wenn du Führung ansprichst, die große Herausforderung.
Und war das quasi auch das größte Learning?
Na, wenn du es richtig machst, was für eine irre Kraft steckt da drinnen? Ja? Also Sacher hat zwei Geheimnisse. Eines, das auch heute nicht gelüftet werden wird, nämlich das Rezept der originalen Sacher-Torte. Und das zweite Geheimnis, das eigentlich relativ schnell erkennbar ist, das sind, wir haben die besten Mitarbeitenden. Und die Kraft, die in denen steckt, das war das größte Learning in der Corona-Zeit. Unglaublich viele witzige, coole, wirtschaftlich erfolgreiche Ideen sind damals gekommen. Ja, nicht von meinem Schreibtisch aus, sondern das war die Kraft unserer Kolleginnen und Kollegen. Und das habe ich mitgenommen, wie viel da drinnen steckt, wie stark diese Organisation durch die Mitarbeitenden ist.
Also eine hohe Resilienz sozusagen des Hotels Sachers und seines Teams. Wenn man jetzt nach vorne schaut, was ist deine Perspektive, so ein Traditionshaus weiterzuentwickeln, in die Zukunft zu bringen? Was sind die Themen, die dich hier bewegen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich versuche sie mal so in ein, zwei Punkten zu gliedern. Auf der einen Seite kann ein Unternehmen in der Struktur und Situation, in der wir sind, auf Dauer von einer Eigentümerfamilie geführt werden oder brauchen wir eine andere Struktur? Ich glaube, dass wir als familiengeführtes Unternehmen eine große Chance haben, aber das müssen wir auch challengen. Ein Hotel zu führen ist die schwierige, aber kleinere Aufgabe, sich auf internationalen Märkten eben in 100 verschiedenen Nationen permanent in People's Mind zu halten, ist eine schon deutlich schwierigere Aufgabe. Also können so kleine Marken Hotels gut führen, das glaube ich ja, eine Familie noch besser, weil wir einfach jeden Tag da sind, aber schaffen wir den internationalen Verkauf, die Präsenz, geht das auch in Zeiten dieser großen Investitionen, in Zeiten von Social Media etc. Also ich glaube ja. Die zweite große Frage ist, welche Rolle kann und wird die Familie in Zukunft spielen? Die letzten Jahrzehnte war die Familie immer im operativen Geschäft geschäftsführend tätig. Jetzt bin ich 57. Ich glaube, dass 60 plus mal die Zeit ist, sich darüber Gedanken zu machen, wer kann das als Nächster führen? Und die nächste Generation ist aber noch zu jung dafür. Das heißt, steht hier auch eine Zeit bevor, wo es quasi externe Manager gibt und welche Rolle hat dann die Familie? Klar wird die Familie immer eine Gastgeberrolle haben. Klar wird die Familie auch immer eine, sozusagen bei den großen strategischen Investitionen eine zentrale Rolle spielen. Aber wird sie im tagtäglichen Leben so präsent sein wie heute? Sozusagen der zweite Themenkomplex. Der dritte ist Wachstum. Wo geht die Reise hin? Wir glauben, dass wir mit der Original Sachertorte und der Idee der Kaffeehäuser ein Instrument haben, wo wir über die Grenzen schauen können. Wir tun das in sehr vielen, ich bin mit dem Namen nie glücklich, aber wir haben keinen besseren gefunden mit Pop-Ups. Das wäre in Mailand, das wäre in Sorrent, das wäre in London, das wäre in Genf, das wäre in manchen deutschen Städten. Alles schon probiert haben und dort sehr viel lernen in Richtung, können wir im Ausland Kaffeehäuser mit Originalsachertorte aufsperren. Sind wir nur weltbekannt in Österreich oder sind wir wirklich so gut und so spannend und so marktfähig, dass wir das auch in anderen Städten der Welt tun können? Da sind wir gerade am Weg, lernen. Aber das sind so die wesentlichen, eher Fragen als Antworten, die ich dir geben kann.
Okay, na, sehr spannend. Also auch das Thema Skalierung ist sehr präsent und auch mit welchen Teilen man von allen Geschäften skalieren kann. Gibt es aber ja auch Wachstumschancen, wo du bewusst sagst, die verfolgen wir nicht, die passen nicht zu unserer Marke, das lassen wir.
Wir haben letztlich alles abgelehnt und da gab es von Bankidee über. Wir haben letztlich alles abgelehnt, was nicht unser Kernwissens- und Themenbereich ist und Kompetenzbereich ist. Also wir machen Tourismus und sonst nichts.
Wenn wir jetzt sagen, genau zum Schluss nochmal in die Zukunft beamen, ja, in das Jahr 2035, 2036, was müsste passieren, dass du sagst, das war ein erfolgreiches Jahrzehnt, das kommende für das Hotel Zacher? Wie würdest du da zurückblicken? Was müsste passieren oder was sollte passieren?
Ich glaube, es müsste uns Qualitätsführerschaft gelungen sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir müssen ausreichend finanziellen Erfolg gemacht haben. Also wir müssen weiterhin so profitabel sein, um diese großen, du hast erst über die Kraftwerke gesprochen, also wenn wir ein Zimmer renovieren, dann sind wir sehr schnell, wir reden hier über Statik, Klima, Lüftung, Elektrik, Bauwerk etc., da bist du sehr schnell bei 300.000 Euro plus. Und du tust etwas, was für die nächsten 15 Jahre quasi im wahrsten Sinn des Wortes einzementiert ist. Also das ist sehr viel Kapital und sehr viel Vertrauen in die Zukunft notwendig. Darum brauchen wir finanziellen Erfolg, um diese Investitionen stemmen zu können. Das ist so der zweite Punkt. Und drittens, dass wir 100% AI-tauglich sind. Ja, das würde ich als die wesentlichen drei Punkte, dass wir der beste Arbeitgeber sind und bleiben müssen, ist wahrscheinlich so eine, ja, es ist wesentlich mehr als eine Grundvoraussetzung. Es ist letztlich unser Qualitätsverständnis, das uns dazu verpflichtet.
Also eine klare Botschaft, so Mitarbeiter, Team first, so in euren Anspruch, so wie ihr das Sache auch führt.
Ich habe dazu heute am Vormittag eine spannende Diskussion gehabt, weil ich auch gefragt wurde, was ist wichtiger, Gäste oder Mitarbeiter? Und ich habe gesagt, ich wehre mich gegen die Prioritätensetzung. Wir haben ein Sacher-Erfolgsdreieck. Das besteht aus begeisterten Gästen, den besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und nachhaltigen finanziellen Erfolg. Und es ist nicht eins wichtiger als das andere, sondern um das darzustellen, haben wir es auf ein Balanceboard, das es in jedem Fitnessstudio gibt, draufgeschraubt, dieses Dreieck. Und die Kunst ist, auf diesem sich sehr stark bewegenden Balanceboard zu stehen und alle drei in Balance zueinander zu halten. Und deshalb glaube ich, ist es nicht entweder oder, sondern die drei Dinge müssen wir hinbekommen.
Abschließend noch eine Frage, weil bei unserem Podcast auch viele Gründer und Gründerinnen zuhören, so Menschen, die Startups sozusagen aufbauen oder sich Gedanken machen, so Startups zu gründen. Was würdest du denen mitgeben, auch als Learning, aus deinem beruflichen Weg? Oder was würdest du auch deinem persönlichen Ich vor 30 Jahren mitgeben? Am Weg sozusagen genauso etwas aufzubauen, etwas zu gründen. Was sind Learnings, die du auch teilst mit unseren Zuhörern?
Da werde ich jetzt ganz radikal sein und sagen nix. Also ich würde mir nicht anmaßen, mit gut 56, bald 57 Jahren einem Gründer oder einer Gründerin zu sagen, wie es geht. Denn selbst wenn ich meine Geschichte erzähle, klingt das so, als wäre das ein gutes Beispiel. Und ich bin meinen Eltern und meiner Familie und auch jetzt meinen Kindern und meiner Familie unendlich dankbar, dass wir in einer neugierigen, offenen, toleranten, transparenten Miteinander sind. Ich habe einen Spruch gelesen, ich kann ihn nicht mehr wiederholen, aber so sinngemäß war der Erfolg ist nicht für immer, die Krise ist keine Katastrophe. Bei beiden ist wichtig, dass man weiter tut. Und das habe ich sehr gut gefunden. Also wenn man unbedingt gezwungen wird, noch was weiterzugeben, dann wäre es wahrscheinlich nicht stehen zu bleiben, sondern weiter zu tun, egal ob es gerade gut oder schlecht gegangen ist. Und umgekehrt muss ich sagen, ich bin für jeden Fehler dankbar, dass ich ihn machen durfte. Und damit meine ich jetzt nicht die menschlichen, wo man jemanden enttäuscht hat. Das würde ich natürlich nicht wiederholen, aber wir sprechen sehr stark über Beruf. Ich glaube, dass jeder Misserfolg auch hier im Sacher gut war für mich.
Lieber Matthias, dann vielen Dank für die offenen Einblicke in deine persönliche Reise in die Welt des Sachers. Vor allem auch in die Frage, wie Innovationen auch in den Unternehmen mit 150 Jahre Geschichte ein Erfolgsfaktor sind und auch in Zukunft bleiben. Ich nehme heute besonders mit, dass Tradition und Innovation keine Gegensätze sein müssen, dass Neugier wichtig ist, sozusagen Resilienz sehr wichtig und eine wichtige Tugend nicht nur von einer Person, sondern wirklich von der Organisation, vom gesamten Teams. Zukunft entsteht dort, wo Menschen bereit sind, sagen, Bestehendes zu hinterfragen und Neues zu wagen. Vielen Dank für unser Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Matthias.
Ja, vielen herzlichen Dank für Interesse und Einladung. Vielen Dank an Sie alle, die zugehört haben. Hat mich sehr gefreut.
Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, vergessen Sie nicht, den Boring Tomorrow zu abonnieren und seine Bewertung zu hinterlassen. Ihre Unterstützung hilft uns, mehr faszinierende Gäste einzuladen und die Diskussion über Innovation, Klimatech und Venture Capital am Laufenden zu halten und vor allem auch, um Impact zu erzielen. Denken wir daran, unsere Energiezukunft baut auf die Dinge auf, die wir heute entscheiden, nicht morgen. Let's empower tomorrow together.